Moin, liebe Gemeinde. Scheinbar hatten wir heute Morgen alle zusammen den richtigen Antrieb. Wir haben uns entschieden, diesen Gottesdienst miteinander zu feiern. Unser Wochenspruch für heute steht in Römer 8, Vers 14 und lautet: Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das eine ist, was uns antreibt und wer uns antreibt, und das andere ist, was uns umtreibt bereits im neuen Jahr. Ängste, Sorgen, Nöte, mit all dem sind wir bei unserem Vater im Himmel gut aufgehoben. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen das Lied Nummer 66, Strophen 1 bis 4.
Wir wollen Psalm 100 im Wechsel sprechen. Sie finden ihn unter der Nummer 740. 740. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden.
Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennt
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Gehe zu seinen Toren ein mit deiner Hand, zu seinen Vorhöfen mit den Ohren. Danke ihm, lobe seinen Namen.
Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Vater im Himmel, das Licht dieses neuen Tages erinnert uns an dein Licht, das du in diese Welt gegeben hast. Wir bitten dich, komm du mit deinem Licht in unsere Dunkelheit. Du siehst, was uns umtreibt. Herr, wir brauchen dich. Lass uns erfahren, dass du mitgehst, dass du hineinkommst in das, was uns bewegt, dass du uns Menschen an die Seite gibst. Herr, segne du und begleite uns. Amen.
Die Lesung für heute steht in Matthäus 3, Verse 13 bis 17. Ich bitte Sie. Dann kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber Johannes wehrte ihm und sagte, ich habe es nötig, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er ihn gewähren. Und als Jesus getauft war, stieg er gleich hinauf aus dem Wasser, und siehe, da öffneten sich die Himmel über ihn, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Halleluja.
Du höchstes Licht, wir singen 441. Wir hören Gottes Wort aus dem ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Dort schreibt Paulus: Schaut euch doch nur einmal an, wer bei euch berufen wurde, zur Gemeinde zu gehören, Brüder und Schwestern. Nach menschlichem Maßstab gibt es bei euch weder viele Weise, noch viele Einflussreiche oder viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre scheinbare Stärke zu beschämen. Und was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Also gerade das, was nichts zählt, um dadurch das außer Kraft zu setzen, was etwas zählt. Kein Mensch soll vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid. Er ist für uns die Weisheit, die von Gott kommt. Er bringt uns Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht: Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Herr unser Gott, segne du dein Wort an uns. Segne Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, ob du Kirchenvorsteherin oder Kirchenvorsteher werden möchtest? Wir sind gerade in der heißen Phase des Suchens nach Kandidaten. Da können wir uns einmal darüber unterhalten, was soll denn ein guter Kirchenvorsteher, eine gute Kirchenvorsteherin dann mitbringen? Du bist hier heute im Gottesdienst. Der Gottesdienst ist nach christlichem Verständnis der wichtigste Termin einer Kirchengemeinde. Alle Dinge, die wir sonst auch noch tun, da könnte man sagen, das ist wichtig und gut, aber zur Not könnte man auf das eine oder andere verzichten, nur nicht auf den Gottesdienst. Und wenn hier so 60 Menschen versammelt sind, ich glaube, heute sind wir sogar ein bisschen mehr, dann ist das 1% unserer Gemeindeglieder. Und du bist heute mit dabei bei der wichtigsten Veranstaltung dieser Kirchengemeinde. Ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Es gibt so ganz unterschiedliche Überlegungen im Kirchenvorstand und wenn Menschen überlegen, wer könnte dann eigentlich zum Kirchenvorstand gehören? Ich will mal so ein paar Dinge nennen, die dann da immer wieder mit ins Spiel kommen. Da gibt es auch das Argument, das genau sagt, wir sollten doch nicht bei den Leuten anfangen, die schon bei uns mitten dabei sind, sondern wäre doch gut, wenn wir jemanden finden, der eigentlich mehr so von außen kommt, der natürlich in irgendeiner Weise mit der Kirchengemeinde verbunden ist, sonst bräuchte ihn mal wahrscheinlich gar nicht fragen, aber wo man das Gefühl hat, der hat noch nicht so richtig unseren Stallgeruch. Und er kann die Sache noch ein bisschen mehr so von außen sehen und kann uns manchmal auch sagen, was macht ihr da denn eigentlich? Was habt ihr euch dabei denn gedacht? Und ja, vielleicht jemand, der von außen kommt, der dann auch sagt, ich weiß auch noch ein bisschen mehr, wie das da zugeht. Ihr habt da so manches schon gar nicht mehr so richtig im Blick. Und dann könnte man natürlich sagen, es wäre natürlich gut, Leute im Kirchenvorstand zu haben, die beruflich erfolgreich sind, die Fähigkeiten mitbringen. Wenn man einen Architekten hätte, dann könnte man sagen, ja, wenn es um Bausachen geht, da sind wir gut aufgestellt. Und in Klammern gesagt, das haben wir die letzten Jahre oder Jahrzehnte vielleicht sogar ja sogar so auch ja erlebt. Wenn jemand in leitender beruflicher Position ist, dann kann man sagen, ja, wenn es um Personalfragen geht, dann haben wir Leute, die wissen, wo es lang geht, was man da zu tun hat, was da gut ist. Wenn jemand Handwerker ist, gut arbeiten kann, mit seinen Händen geschickt ist, dann kann man sagen, da haben wir jemanden, der kann anpacken und der kann Dinge voranbringen, wo die anderen noch theoretisieren. Da sagt er so, so geht das und so fassen wir das an. Wenn wir einen Lehrer dabei hätten, Mensch, der hat doch auch viele Kontakte und er kennt Kinder und Jugendliche und weiß, wie die drauf sind und was diese Gruppen brauchen. Und dann ist eine weitere Überlegung, dass man sagt, wäre ja gut, wenn wir jemanden gewinnen könnten, der auch schon in der Gemeinde richtig aktiv mit dabei ist, der vielleicht schon eine Gruppe leitet oder jahrelang treu da mitarbeitet, wo deutlich ist, dessen Herz schlägt doch für die Kirchengemeinde. Der ist doch mit Leib und Seele dabei und er fragt nicht danach, wie viel Zeit das kostet, sondern er sagt, diese Zeit gebe ich doch gerne. Ja, und das als Letztes, und das wäre dann vielleicht so die Krönung, vielleicht sagt man auch, vielleicht können wir auch jemanden im Ort gewinnen, der bekannt und geachtet ist. Wie wäre das denn, wenn der Bürgermeister bei uns im Kirchenvorstand wäre, wenn man den gewinnen könnte? Ich glaube, man kann sich eine ganze Menge Überlegungen machen. Wer würde uns denn gut zu Gesicht stehen? Wen könnte man fragen? Wer könnte uns voranbringen? Und dann sehe ich das, was Paulus hier den Christen in Korinth schreibt. Und er wirft nochmal so ein ganz anderes Licht auf das, was Kirchengemeinde ist. Er sagt, nach menschlichem Maßstab gibt es bei euch nicht viele Weise, noch viele Einflussreiche oder viele aus vornehmen Familien. Paulus sagt einfach, wenn ihr so zusammenkommt, und wir sind ja nun gerade hier zusammen, dann guckt euch doch einmal um, wer ist denn eigentlich so da? Und er sagt dann ganz frech und forsch, das ist nicht gerade beeindruckend, was ihr darstellt. Natürlich, es gibt schon ein paar hervorragende Leute bei euch, aber aufs Ganze gesehen seid ihr doch eher so der Durchschnitt oder vielleicht eher noch Leute, ja, wo andere sagen würden, eher unterm Durchschnitt. Das ist natürlich kein Kompliment, was Paulus da macht, aber es geht ihm natürlich nicht darum, die Leute, die Christen in Korinth vor den Kopf zu stoßen, das auch. Er hat so ein paar vor Augen, die sagen, wir haben die Weisheit mit Löffeln ausgelöffelt, um nicht zu sagen gefressen. Da sagt er schon, kommt mal ein bisschen wieder von dem runter, was ihr von euch selber denkt. Aber es geht ihm nicht darum zu sagen, nur mal klein bei, sondern er möchte das sagen, was ist eigentlich Gemeinde? Und möchte deutlich machen, wie unterschiedlich Maßstäbe in der Gesellschaft und bei Gott sind. Was bei Menschen zählt und was bei Gott zählt. Und er macht das, und da ist das spannend, den ersten Korintherbrief einmal aufzuschlagen, zunächst an dem, ach, das Kreuz haben wir jetzt gar nicht hier stehen, noch in der Weihnachtszeit, er macht das zunächst an dem Kreuz von Jesus fest. Das ist genau der Abschnitt von dem, was ich gerade als Predigtext gelesen habe. Und da redet Paulus über das Kreuz. Und da sagt er, liebe Leute, das mit dem Kreuz, das ist doch der reine Wahnsinn. Das kann doch niemand verstehen. Das ist doch eigentlich dumm und daneben. Was da an diesem Kreuz passiert, das kann man nicht vernünftig erklären. Das geht nicht. Das ist für den menschlichen Verstand nicht zu begreifen. Aber dann sagt er weiter, das spricht eigentlich nicht gegen den Verstand. Das spricht, oder er sagt, nein, anders. Er sagt, das spricht nicht gegen das Kreuz und das, was an diesem Kreuz passiert. Das spricht gegen das, was wir mit unserem Verstand begreifen können. Unser Verstand, der kriegt nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit in den Blick. Aber da braucht es noch andere Antennen und anderes, um das zu erfassen, was tatsächlich dann auch zählt. Ich habe vor ein paar Tagen im Fernsehen die West Side Story geguckt. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Musical kennen von Leonard Bernstein. Sehr beeindruckend von der Musik her und wie das umgesetzt ist. Da sind zwei Gangs, die bekämpfen sich aufs Blut. Und es passiert das, was passieren muss. Da verliebt sich Tony in Maria aus der anderen Gang. Und erst halten sie das so ein bisschen geheim, aber alle, die etwas davon mitkriegen, die sagen sofort, Das ist gegen den Verstand. Das ist Wahnsinn, was ihr da tut. Das kann doch gar nicht gut gehen. Der Verstand sagt, das geht nicht. Aber das Herz der beiden Verliebten sagt, du bist das Einzige, was für mich zählt. Auf Verstandesebene kommen wir dem Kreuz nicht nahe, da werden wir es nicht verstehen können. Das war damals schon so und ist heute nicht anders. Mit dem Herzen kommen wir der Sache schon näher. Und im Letzten ist es so, dass eigentlich Gottes Geist uns das aufschließen muss. Julia hat das eingangs gesagt, im Wochenspruch. Gottes Geist, der treibt uns. Der ist aber nicht so ein Antreiber, der uns so vorne wegschickt und hintreibt, wo wir nicht wollen, sondern der uns in Bewegung setzt und mit Gottes Gedanken in Verbindung bringt. Und was es mit diesem Kreuz auf sich hat, das verstehen wir eigentlich nur dann, wenn Gott uns selber diese Tür aufschließt. Aber, und das macht Paulus den Christen in Korinth deutlich, dieses Kreuz, das macht eigentlich deutlich, wer Gott ist. Gott wird Mensch, und da ist es gut, dass die Krippe da steht. Und dann heißt es, uns zugute. Da kommt einer von ganz weit und er sagt, ich mache das für euch. Gott kommt, weil er es will, weil er seine Menschen liebt, weil er sieht, ihr braucht mich und hier bin ich für euch. Das ist nicht logisch, aber das ist göttlich. Geboren im Stall, nicht im Palast, gelebt für die Kranken, Armen, Ausgestoßenen, Verachteten, gestorben als Verachteter und Verurteilter. Wenn man das einmal so ganz zuspitzt, er hat sein Leben für die gegeben, die ihn gekreuzigt haben. Das tut kein Mensch, aber das tut Gott. Als Jesus seine 12 Jünger auswählt, da muss man ganz ehrlich bei Dichte betrachtet sagen, da hat er sich nicht den fähigsten Kirchenvorstand zusammengesucht. Wir kennen vor allem Petrus und bei Petrus wissen wir vor allem, dass er an mancher Stelle so ordentlich auch daneben gelegen hat mit dem, was er getan und was er gesagt hat. Eine ganze Reihe von den anderen Jüngern, da wissen wir nur die Namen. Die kommen im Neuen Testament gar nicht weiter zum Tragen. Da gibt es eher Legenden, was die denn wohl gemacht haben könnten. Stelle man sich mal vor, Jesus sucht sich Leute aus, aber es sind nicht die Fähigsten. Es sind nicht die, die irgendwie Geschichte schreiben. Und somit ist das von Jesus an schon klar. Christliche Gemeinde, das ist jetzt nicht die Sammlung der besseren Menschen oder der besten Gläubigen. Auch das bringt Paulus in diesem Briefabschnitt zum Ausdruck. Gott, habt ihr es allein zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid. Unseren Glauben haben wir uns auch nicht selber gemacht. Wenn wir untereinander einmal fragen würden, dann würden wir ganz Unterschiedliches erzählen können. Manche würde sagen, das war ein langer Weg. Ich habe im Elternhaus den Glauben kennengelernt, dann über Kirchengemeinde, ich bin da hineingewachsen. Einige von uns würden vielleicht auch sagen, ich habe mich ganz bewusst für Gott entschieden. Kann auch noch sagen, wann das genau gewesen ist. Das war ein ganz bewusster Schritt. Aber ganz gleich, ob wir hineingewachsen sind oder ob wir uns bewusst entschieden haben, Gott allein ist es zu verdanken, dass wir in Jesus Christus sind, dass wir zu ihm gehören. Also auch kein Kriterium für den Kirchenvorstand, dass man sagen kann, mein Glaubensweg ist besser oder ich kann besser glauben als andere. Das, was wir glauben, und das, was wir zweifeln, wir sind da in Gottes Hand. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, ob du Kirchenvorsteherin oder Kirchenvorsteher werden möchtest? Bedenke, Gott setzt nicht auf die, die besonders klug und weise sind. Gott setzt nicht auf die, die Besonderes zu leisten vermögen. Gott setzt nicht auf die, die in der Gesellschaft etwas zählen. Er setzt auch nicht auf die, die sich für besonders fromm halten. Eigentlich genau umgekehrt. Er setzt auf die, die eigentlich genau durch dieses Raster fallen. Für die will er da sein. Und mit ihnen kann er am meisten anfangen. Amen. Wir wollen miteinander singen. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wieder mich. Das ist die Nummer 351. Wir singen die Strophen 1, 2 und 13. 351, Strophen 1, 2 und 13. Als Gemeinde teilen wir Freud und Leid miteinander. Am 6. Dezember verstarb im Alter von 59 Jahren Johanne Hinken, geborene Neumann aus der Bahnhofstraße 9. Die Beerdigung war, und jetzt fehlt hier das Datum, im Dezember 2017 auf dem Friedhof Hahn-Tange. Und am 10. Dezember verstarb im Alter von 70 Jahren Hans-Hermann Depen, früher Untenende. Die Beerdigung war am Freitag, den 5. Januar, auf dem Friedhof Untenende. Wir wollen beten. Herr unser Gott, wir haben von deinem Kreuz gehört, dass du vom Himmel gekommen bist auf unsere Erde, aber du hast nicht nur das Leben mit uns geteilt, sondern auch unseren Tod erlitten, damit du den Tod überwindest. Und darum bitten wir dich, Herr, halte du uns ganz fest bei dir, dass niemand und nichts uns aus deiner Hand reißen kann. Lass uns in all unserer Trauer daran festhalten und darauf vertrauen können, dass unsere Wege zu dir führen, weil du uns hältst, weil du den Tod überwunden hast. Bitte bleibe du bei uns. Amen. Ganz herzlichen Dank für die Gaben. An Silvester waren das 374 Euro im Klingelbeutel und in der Ausgangskollekte 262. Am Neujahr 81 Euro, am Ausgang 20 und beim Seniorennachmittag 33 Euro. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gaben, ob das nun in Form von Geld ist, von Mitarbeit, von Gebet. Eine Karte mitzunehmen, das kennen Sie vermutlich schon, ist dafür da, dass man jemanden einen Gruß bringt und ihm sagen kann, ich habe an dich gedacht, ich habe für dich gebetet und ich wünsche dir Gottes Segen, vielleicht gerade auch in deiner schweren Lebenssituation. Einladen darf ich, und jetzt muss ich mal gucken, Wilma nickt, heute ist Teesonntag, heute gibt es Tee, also bitte gleich anschließend einmal, wenn Sie mögen, einmal kurz mit rüber, alles ist vorbereitet, alles ist eingedeckt. Verschiedene Kreise der Kirchengemeinde stehen dafür ein. Diesmal ist es eine Krabbelgruppe, die gesagt hat, wir nutzen hier die Räumlichkeiten Woche für Woche. Und als sie gefragt wurden, seid ihr auch bereit, einmal den Tee auch für den Gottesdienst da zu machen, da haben die gesagt, natürlich machen wir das. Die haben das vorbereitet, lassen Sie die da bitte dann nicht mitsitzen. Und vielleicht haben wir dann ja auch Gelegenheit, noch ein wenig darüber zu sprechen. Wie sieht das aus mit Kirchenvorstand? Und Kirchenvorstandswahl. Vielleicht haben Sie gedacht, jetzt bei der Predigt, na, ob ich das selber will, das weiß ich nicht. Aber vielleicht ist mir jemand eingefallen, wo ich denke, der könnte das vielleicht gut machen. Vielleicht ist es auch gut, wenn wir uns auch gegenseitig vielleicht auch so ein bisschen ermutigen und auch gegenseitig auch ins Gespräch bringen. Da die Wahlen, 11. März, gar nicht mehr so weit hin sind, sind so verschiedene Dinge, die jetzt auch im Vorfeld zu ordnen sind. Zum Beispiel können Sie ab morgen im Kirchenbüro nachgucken, ob Sie auch in der Wählerliste verzeichnet sind. Da sollten Sie eigentlich drinstehen, aber es kann auch unter irgendwelchen Umständen sein, dass das eben nicht so ist. Und ein Blick darauf zu gucken, bin ich da wirklich drin? Besonders die jüngeren Leute, habe ich gehört, ab 16, die dürfen ja auch wählen. Die sollen gerne noch einmal gucken, sind sie dann auch erfasst, damit sie dann auch von ihrem Wahlrecht dann auch Gebrauch machen können. Wer überlegt, ob das mit Kirchenvorstand etwas sein kann, am Dienstag am Dienstag 19.30 Uhr hier im Gemeindehaus gibt es nochmal eine Informationsveranstaltung für werdende Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen, dass man sich noch einmal informieren kann, was kann denn das eigentlich bedeuten, wenn ich dafür kandidiere, wenn ich da mitmachen möchte. Einladen möchte ich auch zum nächsten Donnerstag. Sie haben das vielleicht in der Zeitung oder auch im Gemeindebrief gelesen. Glaube im Wohnzimmer, ein etwas ungewöhnlicher Titel. Ich lade ein zu Abenden bei mir im Pfarrhaus, denn wenn man so miteinander um den Tisch herum sitzt, da lässt sich doch nochmal anders über Gott und die Welt reden. 5 Leute haben sich schon angemeldet, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und der erste Abend, das gilt natürlich für alle anderen Abende auch, aber der erste Abend, den habe ich extra auch nochmal Schnupperabend genannt, damit man weiß, ich gucke mir das mal an und wenn man das Gefühl hat, auch das passt, dann kommt man weiterhin. Und wenn es auch nicht Schnupperabend heißen würde und Ihnen wird es nicht gefallen, wird sich auch keiner anbinden. Ganz herzliche Einladung, Donnerstag, 20 Uhr, Bohlendamm 14. Glaube im Wohnzimmer, miteinander über Gott und Glaube ins Gespräch kommen. Und wenn Sie sich nicht alleine trauen, bringen Sie noch jemanden mit. Nächsten Sonntag, 10 Uhr, Gottesdienst, nicht hier in der Hoffnungskirche. Wir laden Sie ganz herzlich ein, wenn Sie am Vormittag Gottesdienst feiern wollen, nach Raude zu gehen. Denn wir als Gemeinde wollen nächsten Sonntag um 17 Uhr hier Gottesdienst feiern, Gottesdienst mit Abendmahl. Wir haben das als Abendgottesdienst, weil wir im Anschluss darin zu unserem Mitarbeiterempfang einladen. Deswegen wollen wir nächste Woche einmal 17 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl hier feiern. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Komm, Herr, segne uns. Wir wollen miteinander singen vom Lied 170.
Ja, das habe ich leider vergessen, Ihnen zu sagen, wofür Sie jetzt eigentlich was gegeben haben. Also wenn Sie gleich sagen, oh, für den Zweck gebe ich noch ein bisschen mehr, ich glaube, die Möglichkeit besteht da noch. Heute wird gesammelt für die Hermannsburger Mission und sie setzt sich ein für die Kirche in Indien. Und das, was bei uns selbstverständlich ist, wo wir sagen, da müssen wir uns als Kirche ja gar nicht drum kümmern, das ist in anderen Ländern manchmal auch, dass die Kirche da eintritt, weil andere das nicht leisten können. In diesem Fall geht es darum, dass die Hermannsburger Mission sagt, wir wollen uns darum kümmern, dass Kinder Schulbildung erhalten. Wie gesagt, bei uns kann jeder zur Schule gehen, hat Schulpflicht und bekommt eine gute Schulausbildung. Das ist dort anders. Und wenn dort nicht Menschen selber auf die Idee kommen und sagen, wir fördern das, und das tun Kirchengemeinden, dann geschieht da wenig. Und so gehört zu der Weitergabe des Glaubens dort auch ganz selbstverständlich, wir wollen, dass Leute erstmal auch lesen lernen können, Berufe ergreifen. Ich glaube, eine gute Sache. Nach dem Segen wollen wir die Lied. Ach, jetzt habe ich tatsächlich was vergessen. Herr Kronfeld, Andreas. Wir sind ja noch in der Weihnachtszeit. Jetzt habe ich das O du Fröhliche gar nicht drin. Also nach dem Segen singen wir dann noch O du Fröhliche. Genau. Mein Fehler. Ich war schon so auf Epiphanias gestimmt, aber wir sind ja auch noch in der Weihnachtszeit. Also nach Gebet und Segen wollen wir aufstehen und miteinander dann, O du Fröhliche, das Lied 44 singen. Nun lasst uns Gott bitten und um seinen Segen bitten. Gott, du Vater von Jesus Christus und von uns, dein Herz ist Liebe. Du bist uns zugewandt. Darum kommen wir voller Vertrauen zu dir. Wir bitten dich für die Politik in unserem Land. Gib den Politikern Weisheit, die zur Gerechtigkeit führt. Gib ihnen in den Koalitionsverhandlungen Weisheit und Weitsicht. Gib ihnen die Sicht, das zu tun, was allen Menschen dient. Und besonders die im Blick zu behalten, die Hilfe brauchen. Bei allen Anfragen und aller Kritik an unsere Politik wissen wir aber auch, dass es Menschen in anderen Ländern viel schwerer haben. Wir bitten dich für die Menschen in Nordkorea, im Jemen, in Syrien, Somalia. Gib ihnen Hoffnung, dass sich ihre Lebensverhältnisse zum Besseren entwickeln. Hilf du, dass es Frieden wird, äußerlich und innerlich. Barmherziger Gott, wir bitten dich für deine Kirche. Hilf uns, dass wir dir und den Menschen dienen. Du hast ein Herz für die Schwachen und Armen. Lass uns auch dort zu finden sein. Lass uns deine Stimme und deine Hand sein, damit Menschen durch uns, dich und deine Liebe erfahren. Wir bitten dich für die Kirchenvorstandswahlen in unserer Landeskirche und in unserer Kirchengemeinde. Sorge du dafür, dass sich gute Teams bilden und Menschen sich in diese Aufgabe rufen lassen. Danke für diejenigen, die so treu ihren Dienst im Kirchenvorstand tun. Herr, wir bitten dich für die Menschen unserer Kirchengemeinde. Hilf, dass wir einander sehen, wahrnehmen, aufeinander zugehen. Wir bitten dich für unsere Kranken und Sterbenden um Kraft und Glauben und Menschen an ihrer Seite. In der Stille nennen wir dir die Menschen und Anliegen, die wir persönlich besonders auf dem Herzen haben. Gemeinsam beten wir wie Jesus Christus uns das gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.